Okay, also gehen wir kurz durch die Aufgaben durch. Die wichtigsten Prozesszustände, wie sind die Übergänge möglich? Das ist irgendwie ein falscher Blob. Also das hat nichts mit der Frage zu tun, da habe ich einen Copy-and-Paste-Fehler gemacht. Gut, dann machen wir das hiermit. Ja, genau. Also die Zeichnung ist für A. Ja, also das Wesentliche ist halt einmal über den Scheduler haben Sie diese Wechsel zwischen bereit und laufend. Ja. Das heißt immer, wenn der Scheduler halt einen anderen Prozess auswählt, dann wird eben einer nicht mehr aktiv sein und so weiter. Das ist das Diagramm, was Sie auch in der Vorlesung schon hatten. Das ist einfach das, was man als wesentliche Eigenschaft über die Prozesszustände und auch über die Thread-Zustände kennen muss. Und die Geschichte mit den zwei Zuständen, die es nur bei Prozessen gibt und nicht bei Threads, da könnte man zum Beispiel sagen, sowas wie ausgelagert, wenn es das gibt, also wenn es einen Zustand swapped gibt, ja, haben wir jetzt bei unserem Speicherverwaltungssystem nicht, aber wenn Sie ein altes Betriebssystem haben, was swapped ist, das macht halt nur Sinn für einen Prozess, weil wenn Sie das beim Thread machen, das hatten wir damals besprochen in der Vorlesung, das würde halt heißen, Sie ziehen im einen Thread den Speicher weg, dann hat aber auch jeder andere Thread den nicht mehr, weil die sich ja einen Speicher teilen. Und ein zweites Beispiel ist, wenn sich ein Prozess schlafen legt im Rahmen von so Synchronisationsgeschichten und Sie den nur über ein Signal, was dahin geschickt wird und was Sie nur an einen Prozess schicken können, wenn Sie den darüber wieder aufwecken. Ich glaube, wir haben in den Übungen diese Kill-Geschichten gehabt, ne, wo Sie so mit Kill Signale geschickt haben. Da haben Sie ja auch vielleicht gesehen, wenn Sie einen Prozess hatten, der aus mehreren Threads bestand und Sie haben einem von dem dieses Stopp-Signal geschickt, dann hat halt der ganze Prozess angehalten. Und wenn Sie irgendeinem anderen ein Continue-Signal geschickt haben, hat auch der ganze Prozess wieder weitergemacht. Ja, das heißt, diese Schlafzustände, die damit verbunden sind, dass praktisch ein Benutzer den Prozess unterbricht, die gibt es dann auch bei Threads nicht. Ja?
Kann ich nicht einzelne Threads mitnehmen?
Ja, nicht über ein Signal. Ach so. Ja, wenn Sie sowas wie Mutexe und Semaphore haben und dann praktisch warten auf einen Mutex machen, das geht dann auch für Threads. Okay. Ja, das ist dann eben kein Beispiel. Es gibt noch andere Zustände, die es auch bei Threads geben kann. Ja, aber es gibt eben auch welche, die nur für Prozesse sinnvoll sind. Ja?
Suspended macht bei Threads auch keinen Sinn, oder?
Suspended ist eben, wenn Sie dieses Stoppsignal an den Prozess schicken. Ja, das ist halt der Zustand suspendiert, den Sie kriegen, wenn Sie dem Stopp-Signal schicken und wenn Sie ein Cont-Signal anschließend für Continue schicken, dann wird es wieder aufgehoben. Und das ist eine. Nee, weil ja, das ist der Signalhändler, den können Sie nur auf Prozessebene erzeugen praktisch. Okay, dann die System Calls hier. Da ist erstmal festzustellen, das habe ich hier so dran geschrieben, alles was hinter dem exec kommt, ja, hier wird nach dem exec-Kommando wird nochmal fork aufgerufen und dann nochmal was ausgegeben, das Zeug wird nie ausgeführt. Ja, also das ist praktisch in diesem Aufgabentyp eine klassische Falle, wenn Sie versuchen, hinter einem exec die Kommandos noch irgendwie zu bearbeiten. Das kann nicht passieren, weil was der exec macht, ist, der geht hin, lädt dieses Programm, was auch immer Sie da angeben, in den Speicherbereich, wo vorher dieses Programm drin war. Das ist also nach dem exec weg, das ist überschrieben. Deswegen kehrt auch exec nie zurück. Also die einzige Möglichkeit, dass Sie aus einem exec-Aufruf zurückkommen, ist im Fehlerfall, wenn Sie das Programm nicht starten konnten. Ja, das heißt also, diese Ausgabe 4, die darf nie auftauchen. Und hier kann man jetzt halt sehen, in welcher Reihenfolge das Zeug dann auftaucht. Am Anfang wird ja PID 1 gleich fork aufgerufen. Ja, das ist entweder 0 oder nicht 0. Also schauen wir nochmal hier rein. Das ist direkt das Erste, was passiert. In PID 1 gleich fork. Dann kommt dieses printf-Kommando. Das kommt jetzt unabhängig von dem Ergebnis von fork. Ja, das heißt, das muss in beiden Fällen auftauchen. Also wird hier in beiden Fällen 1 ausgegeben. Ja. Dann geht es hier weiter mit einem int p2 gleich fork. Es wird nochmal geforkt. Danach haben wir also vier Prozesse und haben immer noch keine Fallunterscheidung gemacht. Das heißt, alles, was dahinter passiert, kommt in allen vier Prozessen. Unter anderem das erste Print-Statement, was hier steht. Ja, deswegen kriegen wir hier diese Ausgabe von 2, die kriegen wir viermal. Ich habe hier immer dran geschrieben, ob das Ergebnis von fork 0 oder nicht 0 ist. Ja, den genauen Wert, wenn es nicht 0 ist, den kennen Sie natürlich nicht, wenn Sie das Programm nur so sehen. Das ist irgendeine fortlaufend erzeugte Prozess-ID. Aber diese Unterscheidung 0 oder nicht 0, die können Sie immer machen. Okay, dann...
Entschuldigung.
Ja.
Also bei der Sohn hat der immer 0 und der Vater hat nicht 0, oder?
Der Sohn hat 0 und der Vater hat die Prozess-ID vom Sohn als Rückgabewert. Vom neu erzeugten Sohn. Genau, also das, wo hier 0 steht, das ist praktisch immer der Sohn. Und das, wo ungleich 0 steht, das ist immer der Vater. Und hier passiert das dann noch zweimal. Ja? Dann haben wir hier die Fallunterscheidung. Wenn jetzt PID 1 0 ist und PID 2 0 ist, das heißt, in beiden Fällen sind wir jeweils im Sohn, ja? Dann wird Emacs gestartet. Und das wird vorher noch angekündigt mit einem printf-Statement. Also vor dem exec machen wir noch einen printf. Das ist praktisch hier die Situation, wo die 3 ausgegeben wird. Das können Sie sehen, wir sind hier erst dem Sohn gefolgt praktisch und hier nochmal dem Sohn. Und dann geben wir hier 3 aus, es startet Emacs und dann kommen keine weiteren Ausgaben mehr. Jedenfalls nicht mehr aus diesem Programm. Ja? Und in allen anderen Fällen... Also wo nicht beide 0 sind, das sind ja praktisch die 3 anderen Zweige, die hier übrig bleiben. Da geht es dann im else-Zweig weiter. Und im else-Zweig kommt hier 5, ich gucke nur zu. Ja, das heißt, deswegen wird hier die 5 dreimal ausgegeben. Ja, dann ist dieses if-then-else-Konstrukt beendet. Im Prinzip wären wir jetzt wieder in allen 4 Zweigen drin, weil jetzt die Fallunterscheidung weg ist. Das heißt, hier könnten Sie den Fehler machen und sagen, die 6 wird viermal ausgegeben in allen 4 Zweigen. Ja? Tatsächlich wird sie aber auch nur in den unteren 3 Zweigen ausgegeben, als ob wir das in das if-then-else noch mit eingebunden hätten, weil eben der erste Zweig schon tot ist. Der ist schon weg, weil da jetzt ein Emacs drin läuft. Ja? Irgendwas unklar daran?
Was ist, wenn Emacs in den Hintergrund gestartet wird mit dem Grund?
Das können Sie so nicht machen.
Okay. Nee.
Wenn Sie ein Programm im Hintergrund starten, also im Prinzip ist das ein Start im Hintergrund, weil Sie erzeugen ja einen neuen Prozess und starten darin den Emacs. Und der ursprüngliche läuft ja weiter. Nur, dass wir hier zwei Forks gemacht haben. Ja. Der normale Weg, um ein Programm im Hintergrund praktisch zu starten, sodass das ursprüngliche weiterläuft, ist, Sie machen einen Fork. Ja, dann testen Sie, bin ich Vater-Sohn. Der Vater macht normal weiter mit dem, was das Programm halt so tun soll. Und der Sohn startet den Emacs. Ja, das wäre der normale Weg. So startet man einen Hintergrundprozess. Wenn Sie praktisch wollen, dass Sie das nicht im Hintergrund haben, sondern dass Sie warten, dass der Emacs fertig wird, dann müssten Sie im Vater warten. Also Sie müssten im Vater so ein Wait-Kommando, ja, so ein Wait-System-Call absetzen und auf den Sohn-Prozess warten. Okay, beim Aufruf bla bla erhält der Sohn den Wert 0 und der Vater die Prozess-ID. Ja, warum macht man es nicht umgekehrt? Ja, und wenn Sie es umdrehen, dann hätten Sie ja praktisch, dass der Sohn die Prozess-ID vom Vater kriegt und der Vater kriegt die 0. Und mit der 0 kann der Vater aber nichts anfangen, weil wenn er 3 Söhne startet, dann kriegt er dreimal eine 0 zurück und weiß nicht, welcher Sohn welcher ist. Die Vater-ID rausfinden, mit GetPPID, das steht da.
Ich habe das vergessen reinzuschreiben, werden die Punkte abgeführt?
Nein, also das sind ja nur beispielhafte Antworten. Ja, also die sind ausführlicher, als Sie das dann formulieren müssten.
Ja.
Nee, also wenn Sie da zum Beispiel nur geschrieben hätten, der Sohn kann die ID des Vaterprozesses rausfinden, wie auch immer. Ja. Genau.
Das reicht.
Das reicht, ja. Ja. Sie sollen keine Romane auch schreiben bei den Antworten. Sie können in der Regel auch stichwortartig antworten. Ja, es muss halt nur, für mich muss klar sein, dass Sie verstanden haben, was die Lösung zu der Frage ist.
Ja.
Okay, bei den Scheduling-Verfahren. Das kann ich jetzt nicht im Detail in der Zeit durchgehen, das würde zu lang dauern. Ja? Wir schauen uns kurz Shortest Remaining Time an, weil das einer ist, der ohne Unterbrechungen arbeitet. Also das ist wichtig, dass Sie die verschiedenen Scheduler, die wir besprochen haben, kennen und wissen, wie die arbeiten. Es gibt Shortest Remaining Time, der arbeitet ohne Unterbrechungen, und es gibt Shortest Job First, der sieht sehr ähnlich aus, aber der arbeitet mit Unterbrechungen. Und der wesentliche Unterschied ist, dass halt immer dann, wenn ein neuer Prozess ins System reinkommt, von dem Sie wissen, dass der nächste Burst ganz kurz ist, also die nächste CPU-Phase, dann würde der praktisch vorgezogen werden. Ja. Und hier haben wir eben keine Unterbrechungen, das heißt, am Anfang ist der Prozess P nur da und der darf dann durchlaufen, bis er fertig ist. Das ist noch genauso wie beim First Come, First Served. Dann sind wir beim Zeitpunkt 10. Zu dem Zeitpunkt sind schon die Prozesse Q, R und S angekommen. Das sehen Sie in dieser Ankunftsspalte, die sind zum Zeitpunkt 4, 5, 6 gekommen, in die Warteschlange geschoben worden, das heißt, sie sind jetzt da. Und jetzt muss geguckt werden von den drei vorhandenen QRS, welcher ist der mit der kürzesten Rechenzeit. Und das ist in dem Fall S, der hat Rechenzeit 1. Ja, und deswegen wird hier S als nächster ausgewählt. Ja, der läuft dann, jetzt ist der Zeitpunkt 11. Zum Zeitpunkt 11 ist der Prozess T noch nicht da. Ja, weil der kommt erst zum Zeitpunkt 12. Das heißt, der wird nicht berücksichtigt. Wir haben jetzt nur noch Q und R in der Schlange und müssen gucken, welcher ist der kürzere. Q hat 8, R hat 7, also nehmen wir den mit 7, also nehmen wir R. Ja? R wird dann wieder vollständig abgearbeitet, weil es keine Unterbrechungen gibt. Dann sind wir beim Zeitpunkt 18. Inzwischen ist das T dazu gekommen. Wir haben jetzt also noch T und Q. Ja? Und das T ist halt das kürzere, weil es nur mit 2 läuft. Also kommt erst das T und am Ende kommt das Q. Ja? Das ist bei Shortest Remaining Time. Der untere Teil, der ist für die Geschichte mit Round Robin. Da ist das Problem, das ist dann wirklich eine Fleißaufgabe, im Überblick zu behalten, wie sieht die Warteschlange gerade aus. Ja? Und deswegen habe ich Ihnen da mal, Sie müssen das nicht hinmalen, wenn Sie da durch hingucken, sehen, in welcher Reihenfolge die Prozesse ausgeführt werden, dann füllen Sie nur diese Tabelle aus. Ich kann das nicht im Kopf. Ja? Also ich muss mir praktisch notieren, in irgendeiner Syntax, die ich verstehen kann und schnell lesen kann, wie ist gerade der Zustand der Warteschlange. Ja? Und das habe ich hier versucht zu machen. Ich habe also hier angefangen zum Zeitpunkt 0. Da gibt es nur den Prozess P, weil das wissen wir hier, der kommt zum Zeitpunkt 0, kommt er ja an. Und das heißt, der wird natürlich dann auch direkt ausgeführt. Das ist das hier in runden Klammern, das ja gerade läuft. Und die Warteschlange ist leer. Und solange kein weiterer Prozess kommt, ändert sich da auch nichts. Zum Zeitpunkt 4 kommt jetzt der Prozess Q zusätzlich ins Spiel. Der ist also da und der soll ab dem Ankommen auch schon berücksichtigt werden. Ja?
Eine Frage, was ist, wenn zwei Prozesse gleichzeitig kommen? Also in welchem Zeitpunkt gibt es das oder so?
Ja, sowas habe ich in der Aufgabenstellung nicht drin. Ja. Das müsste man dann müsste man in die Aufgabe reinschreiben, wie das zu behandeln ist, wenn die gleichzeitig kommen.
Ja.
Ja. Nee. Was wollte ich sagen? Okay, jetzt haben wir also, jetzt haben wir praktisch Q, das kommt neu in die Warteschlange rein, und was jetzt passiert ist, dass der Scheduler praktisch hingeht und sieht, ja, das Q ist jetzt da und deswegen wird das P jetzt unterbrochen, weil das ist schon die ganze Zeit gelaufen, es hat sein Quantum gerade auch aufgebraucht, ja, weil es hat 4 Einheiten gerechnet, ist also gerade so ein Quantumsprung, und dann wird halt Q drangenommen und das P ist jetzt auch noch da und in der Warteschlange steht jetzt nur noch das P, weil der jeweils aktive Prozess, den schreiben wir praktisch in die Warteschlange dann nicht mit rein. Ja, also läuft jetzt Q, das kann man dann hier sehen, zum Zeitpunkt 4 und 5 läuft Q. Zum Zeitpunkt 6 ist dann das Quantum aufgebraucht. Was man hier zwischendrin sehen kann, zum Zeitpunkt 5 ist R neu reingekommen, den haben wir hinten an die Warteschlange angehängt, aber es ist gerade nicht so ein Quantum rum, also tut sich da ansonsten nichts, wir ändern nichts. Ja? Ich habe hier nur notiert, dass ein neuer Prozess hinzugekommen ist. Der nächste Punkt, wo ein Quantum wieder abläuft, ist der Zeitpunkt 6. Und dann wird praktisch das Q, was gerade läuft, das wird unterbrochen, weil es sein Quantum aufgebraucht hat. wird hinten in die Warteschlange gehängt und von vorne wird das P aus der Warteschlange genommen. Ja, und das läuft dann. Hier sehen Sie, dass auch das S noch dazu gekommen ist, weil das zum Zeitpunkt 6 neu aufgetaucht ist und in die Warteschlange eingetragen wurde.
Aber da kann es ja auch passieren, dass ich das Q zuerst einordne und dann das S einbringe, oder? Wenn ich sage, Q ist fertig und jetzt kommt S.
Ich glaube, in der Aufgabenstellung steht... steht das da nicht drin? Das steht jetzt hier nicht drin. Ich habe in der, also es gibt so eine Aufgabe auch in der Klausur. Ah, okay. Ah ja, neue Jobs werden bei RR im Moment ihrer Ankunft hinten an die aktuelle Warteschlange angehängt. Ja.
Die Frage, ob die aktuelle Warteschlange jetzt schon mit dem Q ist oder ohne das Q.
Nee, das ist praktisch bevor der Scheduler loslegt. Der Scheduler trifft ja die Entscheidung, den Prozess rauszunehmen, also dass er nicht länger aktiv ist und dann hängt er an die Warteschlange an. Und zu dem Zeitpunkt ist der Prozess schon eingetragen worden. Das ist damit gemeint. Wenn die 7, was meinen Sie mit die 7 fängt an? Nee, das Q, also zum Zeitpunkt 6 passiert in der Reihenfolge Folgendes. Wir haben P und R im Prinzip zunächst in der Warteschlange stehen. So sah das nach 5 aus. Ja, dann wird das S in die Warteschlange eingetragen, weil das zu dem Zeitpunkt neu entstanden ist. Also S ist zum Zeitpunkt 6er entstanden, deswegen wird es eingetragen. Und dann trifft der Scheduler die Entscheidung, dass das Quantum von Q abgelaufen ist.
Aber wir haben doch gesagt, dass das neue ganz zum Schluss kommt.
Ja, der kommt auch ganz zum Schluss. Das S ist ganz zum Schluss. Das ist praktisch ein Zwischenschritt zu einem Zeitpunkt. Wenn Sie sich einen Zeitpunkt angucken, schreiben Sie als erstes neu hinzugekommene Prozesse hinten in die Warteschlange rein. Und dann fängt...
Ach, dann Warteschlange, dann neue und dann was halt geworden ist.
Ja.
Okay.
Ja, und dann wird das Q, was eben unterbrochen wird, jetzt wird hinten dran gehängt. Und das P wird vorne aus der Warteschlange rausgenommen und wird ausgeführt. Und damit bleibt in der Warteschlange RSQ. Ja, und so geht es dann weiter. Also ich mache jetzt nicht alle Schritte bis zum Ende. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich dieses mit Quantum gleich 2, wo man sehr viel von diesen Sachen hat, das habe ich nicht drin. Ich habe also, Sie werden so eine Aufgabe sehen, ist ein größeres Quantum. Okay. Ja, und für Quantum gleich 8 machen Sie halt dasselbe, ne? Nur mit einem größeren Quantum. Okay, wenn man das Ganze vergleicht, Quantum 2 und Quantum 8, was fällt dann auf? Dann ist es eben so, kurze Prozesse kommen früher dran und werden damit auch früher fertig, ja, weil sie schneller einfach immer wieder durch die Warteschlange durchgehen. Aber wenn Sie einen sehr langen Prozess haben, dann braucht es halt etwas länger, bis auch der dann wieder dran ist. Ja, und ein anderer Effekt ist, dass Sie bei dem kleinen Quantum halt viel mehr Context-Switches haben als bei dem großen Quantum. Ja?
Aber in Summe ist der Quantum auch schneller, weil es gibt weniger Context-Switcher.
Das Gesamtverhalten ist schneller. Ja. Aber wir hatten das im Zusammenhang mit interaktiv oder nicht interaktiv, hatten wir das besprochen. Je größer das Quantum wird, desto weniger interaktiv ist natürlich ein System, weil bis der Prozess, den Sie gerade brauchen, der Ihren Tastendruck bearbeitet, bis der wieder drankommt, vergeht halt mehr Zeit, wenn das Quantum so lang ist. Okay, Unterschied zwischen I/O-lastigen und CPU-lastigen Prozessen, das ist halt Vokabelabfrage. Ne? Virtuelle Adressen, haben wir hier ein Rechenbeispiel, was jetzt genauso aussieht wie das, was wir vorhin in der Vorlesung gesehen haben. Gegeben ist Seitengröße und so weiter, das ganze Zeug, Länge der virtuellen Adressen. Paging ist dreistufig und die Seitentabellen sollen alle gleich groß sein. Und es ist Ihnen hier auch die Größe eines Seitentabelleneintrags angegeben. Das hatten wir vorhin auf der Folie nicht, da hat man immer das ausrechnen müssen, damit mit Zweierpotenz und so weiter von irgendwas. Das muss man hier nicht machen, sondern Sie kriegen es einfach vorgegeben, wie lang so ein Seitentabelleneintrag ist. Und jetzt fangen wir also an. Die 8 Kilobyte. Das sind 8 mal 2 hoch 10, ja, oder 2 hoch 3 mal 2 hoch 10 ist 2 hoch 13. Also ist der Offset 13 Bit groß oder lang. Und dann wissen wir, weil die Adressen insgesamt 40 Bit lang sind, dass also 27 Bit für die Seitennummer bleiben. Und da wir das auf drei Stufen aufteilen sollen mit gleicher Größe, kriegen wir 27 durch 3 ist 9. Also kriegen wir dieses Bild. Die untersten 13 Bit sind der Offset und dann kommen jeweils 9 Bit für die drei Stufen der Seitennummer. Ja, und wenn Sie so eine Zeichnung sehen, dann malen Sie bitte nicht nur die Striche und erste Stufe, zweite Stufe rein, sondern schreiben Sie mir auch die Bitgrenzen mit rein. Ja, ansonsten wäre halt die Frage, mit welche Bits haben welche Bedeutung, nicht beantwortet. Gut, und dann das Ausrechnen, wie viele Seitentabellen gibt es da? Dann fängt man erstmal an, auf jeder Stufe, da haben wir ja 9 Bit immer auf jeder Stufe, also gibt es 2 hoch 9 Seitennummern, ja, von diesen partiellen Seitennummern. Und in jeder Tabelle sind jeweils 2 hoch 9 Einträge drin. Und jeder Eintrag ist 8 Byte groß. Also wissen wir, 2 hoch 9 mal 8, das ist was auch immer, 4 Kilobyte. Und das entspricht einer halben Seite, das müssen Sie nicht dazu schreiben. Ja, hier kommt es praktisch rechnerisch nicht so schön hin, dass eine Seitentabelle genau in eine Seite reingeht. Hier kriegen Sie zwei Tabellen in eine Seite rein. Und wie viele gibt es davon? Wie vorhin gesagt, den ersten Teil kriegen Sie immer geschenkt. Auf der ersten Stufe gibt es halt eine äußere Seitentabelle. Sie können da den Punkt trotzdem nicht kriegen, indem Sie da irgendwas Verrücktes reinschreiben. Auf der ersten Stufe gibt es 7 Seitentabellen oder sowas. Ja. Ja. Auf der zweiten Stufe haben Sie dann 2 hoch 9, weil so viele Einträge sind ja auf der obersten Stufe möglich. Und auf der dritten Stufe müssen Sie das Ding nochmal mit sich selber multiplizieren, ja, weil Sie ja doppelte Indirektionen praktisch machen. Ja, dann haben Sie 2 hoch 9 mal 2 hoch 9 oder 2 hoch 18. Also ich habe das hier, das war eine alte Musterlösung von einer alten Probeklausur, ich habe es ausgerechnet, aber wenn Sie da 2 hoch 18 hinschreiben, dann reicht es auch. Okay, Synchronisation. Was? Hm? Hallo? Nee, in 8 Minuten oder 9 Minuten ungefähr bin ich fertig. Also.
Warten Sie
so
lange?
Ja.
Kennen Sie?
Ja.
Wer ist
das? Professor Stetter.
Ach so. Ah, komm. Dauert es lang? Oder wollten Sie mit einem Studenten sprechen oder mit mir?
Mit einem Studenten eigentlich sprechen.
Und wie lange werden Sie ungefähr dafür brauchen? Weil ich bin gerade dabei, eine Probeklausur, die Musterlösung dafür vorzurechnen. Das, ja, sollten
ich
die...
meine, das macht nichts, ich warte. Ich, ja? wollte nur vermeiden, dass wir... Das betrifft doch nicht alle.
Ja.
Weil ich nächste Woche nicht da bin.
Ja.
Ich wollte das nur klären.
Okay. So, nee, gut, dann würde ich es gerne eben zu Ende machen. So, also was machen wir mit Monitoren im Vergleich zu Mutexten und Semaphoren? Was ist da der Vorteil? Und das Wesentliche, das steht jetzt ausführlich drin, war halt, dass wir diese Kapselungen kriegen und einfach nicht mehr das Problem haben, dass man bei jedem kritischen Bereich von Hand den Mutex anfordern und wieder freigeben muss. Ja, weil das führt dazu, dass ein einziger Programmfehler eben die Synchronisation kaputt macht. Und der Monitor kapselt praktisch die schützenswerten Variablen, ja, in so eine Klassenkonstruktion und dann kann da nichts mehr schief gehen. Okay, dann haben wir hier die Deadlock-Aufgabe. Da ist es halt relativ einfach, wenn mal aufgefordert wird, das hier mit diesem Ressourcenzuordnungsgraphen zu machen, dann müssen Sie halt wirklich nur stupide hingehen und sagen, na, P1 belegt nichts und fordert R1 an, also male ich ein rundes Ding mit P1 und ein eckiges Ding mit R1 und male so einen Pfeil da rein. Ja? Und der Pfeil ist jetzt in dem Fall hier gestrichelt, auf den Vorlesungsfolien war das blau, wenn Sie sich erinnern. Das war eben, und wichtig ist halt auch die Richtung, das heißt eben, der Prozess hätte gerne diese Ressource und diese anderen Pfeile, die hier durchgehend sind oder auf den Folien schwarz waren, die bedeuten eben, die Ressource ist vergeben an den Prozess. Aber die, im Wesentlichen ist die Richtung, ja, Sie müssen das nicht stricheln oder zweifarbig machen, die Richtung ist das, was zählt. Ich habe diese zusätzliche Kennzeichnung nur, damit man einfach ein schneller erkennen kann, worum es geht. Ja, und das machen Sie einfach stupide für alle gegebenen Belegungen und Anforderungen, die da sind. Also es malt mal einfach runter. Und egal, wie Sie das malen, am Ende kriegen Sie entweder raus, dass Sie irgendwo einen Kreis sehen oder nicht. Und bei dem Kreis ist halt wichtig, dass Sie diesen Kreis vollständig orientiert folgen können. Also wenn in dem Kreis irgendwo ein Pfeil in die falsche Richtung zeigt, dann ist es keiner. Hier unten das zum Beispiel, diese Raute, ja, das sieht auch wie ein Kreis aus, aber die Pfeile gehen in verschiedene Richtungen und deswegen ist es kein Kreis. Der muss vollständig gerichtet und geschlossen sein. Aber das da ist ein Kreis und dann wissen Sie auch, wenn Sie den Kreis haben, welche Prozesse sind daran beteiligt und welche Ressourcen. Das war der zweite Teil der Aufgabe, welche Threads sind an dem Deadlock beteiligt und es sind eben die Threads oder Prozesse P3 bis P5. Ja? Okay, dann die Geschichte hier mit den Matrizen. Ja. P2 ist hier unten und es ist nicht Teil eines Kreises. Also P2 braucht ja entweder R2 oder R4. Und ja, also P3, dass diese Sachen hier in Deadlock sind, heißt nicht, dass alle beteiligten Prozesse schon nicht mehr arbeiten können. Ja, es könnte theoretisch sein, dass P3 noch R4 freigeben kann. Und wenn es R4 freigegeben hat, Moment, nee, das will ja nur R4 haben, Moment. Ja, also ich glaube, das ist ein Problem der Aufgabenstellung, weil ich hatte Ihnen gesagt, das sind ja beides Anforderungen. P2 und P3 wollen beide R4 haben und niemand hat R4. Das kommt nicht vor. Also das entspricht nicht der Realität, weil die Realität wäre, dass wenn zwei Prozesse die Anforderungen an R4 aussprechen, einer von denen kriegt das. Und dann wird die Kante direkt umgekehrt. Ja. Okay, dann haben wir hier die Geschichte, da geht es auch darum, Deadlock zu erkennen, nur dass Sie jetzt halt hier schon so Matrizen gegeben haben, ja, für die aktuelle Ressourcenbelegung. Da sehen Sie immer, in den Zeilen steht praktisch, was ein Prozess macht und in den Spalten stehen die drei Ressourcen, die wir hier haben. Und dann gibt es noch eine Anforderungsmatrix und Sie sehen, wie die maximal vorhandenen Zahlen an Ressourcen sind und wie die aktuell noch verfügbaren sind. Und dann müssen Sie halt einfach diesen Algorithmus, den wir uns angeguckt haben, bearbeiten. Das heißt, Sie fangen hier an und gucken immer, Sie malen erstmal dieses C und R ab, hier in so eine Tabelle rein, schreiben oben das aktuelle A drüber und gucken, ob eins der Dinger hier in der rechten Spalte da komplett reinpasst. Und die 010 ist in dem Fall die einzige, die in die 131 reinpasst. Ja, jede Zahl muss kleiner gleich der verfügbaren sein, weil das heißt eben, dass diese Anforderung erfüllt werden kann. Und wenn Sie das machen, dann addieren Sie praktisch die hier stehenden Werte, das sind ja die Sachen, die der Prozess gerade hat, addieren Sie auf die insgesamt verfügbaren drauf. Also 131 plus 200 gibt 331 und streichen die Zeile. Ja, weil Sie simulieren damit, dass dieser Prozess seine Anforderungen erfüllt kriegt und danach alle Ressourcen freigibt, die er hat. Ja, und dann machen Sie das weiter und das sehen Sie, das läuft durch bis zum Ende. Ja, ganz am Schluss werden praktisch alle Zeilen gestrichen. Dieser letzte Schritt, wo jetzt hier nochmal gestrichen wird, ist jetzt nicht eingezeichnet, weil es ist klar.
Ja? Das ist jetzt oben mit 362 heißen.
031 plus 331 ist 362. Ja. 362. Dann würden wir hier im nächsten Schritt, was kriegen wir dann? Ja, war es insgesamt? Ja, genau, dann kommt es auch richtig hin. Dann wären es hier 582 und am Ende, wenn Sie das noch draufrechnen, kriegen Sie dann 594, dann kommt genau das Richtige raus. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ja. Okay, noch Fragen dazu? Mein Angebot ist, wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen noch üben und vielleicht auch die Musterlösung nochmal durchgehen und irgendwas ist komisch, schreiben Sie mir eine Mail, ich antworte Ihnen und ich werde außerdem dann die Antwort anonymisiert noch als News oder sowas in das Campus-System reinstellen, damit alle was davon haben. Ich bin eventuell jetzt am Wochenende nicht erreichbar, das weiß ich noch nicht, aber ab Montag oder so würde ich wieder, Sie haben ja noch Zeit bis, ist 2 Wochen oder so, ne? 7.6. Ja. Also nutzen Sie die Zeit und wirklich, wenn noch irgendwas unklar ist, schreiben Sie mir. Gut. Danke.